Was wir eigentlich noch viel mehr in den Mittelpunkt stellen sollten, ist halt, dass es meiner Meinung nach mit Abstand auch die ökologischste Bauart ist.
Hätte ich auch gesagt.
Wogegen ich natürlich absolut argumentiere, ist, dass man ebenso baut wie vor 100 Jahren. Das Gegenbeispiel ist ja, BMW baut mir den 5er auch nicht in der Einfahrt.
Im Juli 2024, da hat doch ein Tornado es einmal über unser Betriebsgelände geschafft.
So wie man den aus dem Fernsehen kennt.
Ja, ja, ja. Es gibt verrückte Videos.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mittelstars-Podcasts. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist der Niklas Bolle von der gleichnamigen Bolle-Gruppe. Begonnen hat alles vor 4 Generationen mit einem Sägewerk und einem Dampfsägewerk und einer Stielfabrik. Heute geht es um die Themen Modulbau, wie man aus Containern Schulen baut. Davor gab es noch eine Zeit in Berlin, wo er zusammen mit seiner Frau Millionen von Männern eingekleidet hat. Wir erfahren heute, wie man ein 300-Mann-Unternehmen aus dem schönen Münster oder ein Take bei Münster führt und am besten organisiert. Herzlich willkommen, Niklas.
Vielen Dank, Markus. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin ein Hörer der ersten Stunde und jetzt mal selber hier. Ja, wie schön.
Oh, sehr gut. Ja, du hast dich auch mit Händen und Füßen gewehrt und hast gesagt, ich weiß gar nicht, was ich hier erzählen soll und ob ich was zu erzählen habe. Typisch deutscher Mittelstand.
Typisch Westfale,
das kommt noch zu. Wir werden heute aber alles aus dir auskneten. Mhm. Kannst du kurz was zu dir persönlich erzählen?
Ja, Niklas, bin noch 43 Jahre alt, in Münster wohnhaft, wohne da mit meiner Frau und 2 wunderbaren Kindern. Die sind... Was sind die denn? 11 und 6 gerade geworden.
Gutes Alter, ja. Habe ich auch.
Ja, super. Und das ist ein spannendes Alter. Und im Hauptjob Geschäftsführer der Bolle-Gruppe, wo wir unterschiedliche Themen rund um das modulare Bauen machen, temporär wie dauerhaft und alles drumherum. Ja, und freue mich, wie gesagt, sehr hier zu sein.
Genau, nur mal kurz ein bisschen zur Größenordnung. Ihr habt knapp 300 Mitarbeiter. Mhm. Ihr habt quasi diese Baucontainer im Einsatz. Also wenn ein Vorarbeiter auf der Baustelle schön warm haben will und da arbeiten will, dafür seid ihr mitverantwortlich. Ihr baut Schulen aus Container. Ihr habt Flüchtlingsheime damals, wo der große Flüchtlingsstrom nach Deutschland quasi reinkam. Das sind so alles eure Themen. Ihr fertigt hier in Deutschland. Also auch eigene Produktion.
Richtig, ja. Ich will versuchen, das ein bisschen aufzudröseln. Also es ist ein sehr altes Unternehmen. Ich bin jetzt 4. Generation, 1910 gegründet. Wie du sagst, Dampfsägewerk und so weiter. Also Holz. Aus den Holz wurde dann irgendwann Wagenbau, dann kamen die Bauwagen mit den runden Dächern, die du von Peter Lustig kennst. Ne?
Wirklich?
Das hat er auch gebaut. War dann, das war nach dem Krieg und irgendwann als auf dem Meer die Seekontainer aufkamen, ja, und den internationalen Handel da so richtig einmal umgedreht haben. Da ist dann mein Opa mal zum Hamburger Hafen gefahren und hat sich da so ein Ding geholt und da irgendwie ein paar Fenster und eine Tür reingeflext und dann... So ist das eigentlich im Gesamtmarkt überall gewesen. Dann kamen da so halb selbstgebaute Umbauten das erste Mal auf den Markt, dass man eben plötzlich kam von diesem einzelnen Bauwagen, der noch selber Räder drunter hatten, zu einem Container, der eigentlich ganz am Anfang auf Basis des Seekontainers war, heute natürlich deutlich sophistizierter ist. Das heißt, der ist gedämmt und hat richtige Fenster. Im Zweifel ist der voll verglast oder
Toilette drin, ne? Heizung drin, Wasser
alles,
drin.
Alles, was du brauchst, genau. Und ist natürlich auch stapelbar und kombinierbar. Das heißt, ich kann große Räume daraus machen, ich kann 3-4-geschossig damit bauen. Alles ist möglich.
Okay. Also, 4. Generation heißt, Papa, Opa irgendwie alle hart committed. Das heißt, deine Kindheit hat auch schon rund um dieses Unternehmen irgendwie stattgefunden. Du hast in den Ferien dort gearbeitet und Co. Das war schon ein großer Teil von dem, was auch zu Hause stattgefunden hat.
Das ist so, ja. Damals war natürlich die Geschäftsführung des Unternehmens war so ein bisschen in einem anderen Familienteil. Mein Vater ist dann erst vor 25 Jahren, der war immer auch Unternehmer. Der war Architekt und Bauträger, hat mehr oder weniger bei uns in der Region sehr, 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 sehr viele Reihenhäuser gebaut.
Okay.
Und der ist sozusagen so 2000 in die Firma, in der er immer Gesellschafter war, dann eingetreten und hat den Teil dann übernommen und den Modulbau ins Spiel gebracht. Ja, weil ich bin gerade ein bisschen abgebrochen bei dem Thema Container. Das machen wir also bis heute. Das ist die Keimzelle. Wir vermieten temporäre Raumsysteme.
Ja.
Aber wir machen heute auch, und das hat mein Vater damals dazu gegründet in der Gruppe, machen Modulbau. Das heißt, dauerhafte Gebäude auf demselben Prinzip basierend.
Okay, also.
Das ist ein bisschen schwer.
Container heißt, ich glaube, ihr habt knapp 8000 Container habt ihr in der Vermietung.
Mhm.
Also ich bin quasi Zyblinbau oder Bergerbau oder wer auch immer, brauche 100 Container für meine Mitarbeiter, wo die drin ihre Arbeit verrichten können, sich duschen können, auf Toilette gehen können. rufe ich euch an.
Genau.
Ihr werdet da so ein Ansprechpartner. Genau. Das ist alles Anlagevermögen. Das heißt, diese Container werden rollierend, am besten von 8.000 sind 8.000 vermietet. Hast du natürlich relativ selten, aber dann gibt es jeden Monat Cash.
Richtig. Wenn alle 8.000 zurückkommen, haben wir ein großes Problem, auch platztechnisch.
Genau. Die sind ja immer im Umlauf. Also ihr holt die auch teilweise von einer Baustelle, wenn ihr gereinigt, auf die nächste Baustelle.
Richtig. Und so weiter.
Dann habt ihr das Modulbauthema. Da hast du im Vorgespräch gesagt, ihr habt eine 16.000 Quadratmeter große Halle in Deutschland, also auch Produktionsstandort. Mhm. Da baut ihr quasi auch zum Beispiel aus Holz ganze Häuser.
Meistens Stahl, manchmal auch Holz, aber du musst dir das vorstellen, ist so ein bisschen wie eine Werft für Gebäude. Ja, also große Halle, nur dass das Wahnsinn. Schiff bzw. das Gebäude am Ende sozusagen in Stückchen, in Schuhkartons sozusagen ausgeliefert wird. Das heißt, wir bauen, im Modulbau bauen wir individuelle Abmessungen, aber dreidimensionale Baukörper. Das heißt, die sind vielleicht 15, 13, 14, 15 Meter lang, 3, 4, 5 Meter breit. Also das Maß definiert sich so ein bisschen durch unser Hallentorbreite und um die Logistikkosten, weil wenn es so breit wird, dann musst du sehr viele Ampeln umlegen und so weiter.
Ach, seid ihr die mit den Schwertransporten teilweise auch über die Autobahn jagen?
Richtig, ja. Nicht die ganz große Champions League, das sind meist die Windkraftrotoren, aber wir auch. Genau.
Also weil ihr Überbreiten habt?
Genau, manchmal schon, aber wir versuchen das eigentlich zu vermeiden. Meistens ist so ein Modul dann 4 Meter breit oder so. Ja, und dann kommen wir schon noch relativ gut klar, aber wir brauchen trotzdem Polizeibegleitung.
Das wollte ich gerade sagen, 4 Meter ist trotzdem Überbreite, oder?
Ja, ja.
Okay,
ja, gut. Ja. Na, genau.
Und das sind aber nicht Einfamilienhäuser primär. Das könnten ihr könntet auch das, aber es sind eben Schulen, Flüchtlingsheime, Kindergärten, sequenzielle Gebäude, also irgendwie Gebäude, die modular aufgebaut sind oder relativ gleich sind.
Genau, also unsere Hauptkundengruppen sind die öffentliche Hand und die Industrie. Ja, wir bauen also zweckmäßige Gebäude, die in ihrer äußeren und inneren Erscheinung durchaus individuell sein können, aber die schon auf einem, der sichtbare Teil, der ist sozusagen durchstandardisiert. Ja? Und dadurch dann treten dann doch gewisse Vorteile zutage. Das heißt, wir bauen diese einzelnen Module im Werk voll aus, soweit das geht. Wenn es offene Räume sind, dann etwas weniger. Wenn es geschlossene Räume sind, bauen wir maximal aus.
Krass.
Packen die dann einzeln auf einen Sattelschlepper, wie du eben sagst, fahren die zur Baustelle, dann kommt ein großer Kran und dann wird eben ein Kindergarten oder ein Schulanbau mit, die Schule braucht 6, 7 neue Klassenräume, wird halt in den Sommerferien realisiert. Weil wir haben 2 verschiedene Baustellen. Das heißt, wir haben vor Ort, kommt jemand und gießt das Fundament und in der Zeit bauen wir im Werk das Gebäude. Ja, können das sogar nochmal zwischenparken, wenn das zeitlich nicht passt und so weiter. Und dann kommt in einer Nacht- und Nebelaktion das Gebäude auf das Fundament.
Ihr baut das Gebäude, ihr steckt es, baut ihr es im Werk schon einmal zusammen, um zu sehen, ob alles passt? Nein, da verlasst ihr euch drauf.
Ja.
Okay. Und wenn ich morgen meinen Betriebskindergarten bei euch bestelle, wie schnell ist der da?
Meistens schneller als die Genehmigung.
Wollte ich gerade sagen. Okay, ihr seid schneller als die Baugenehmigung. So. Wir reden von Monaten.
Ja, absolut.
Okay.
Und das ist unser zweites Standbein, was eben, wie gesagt, so 25 Jahre alt ist. Also wir haben temporär dauerhafte Gebäude. Drittes Standbein, was wir in der Gruppe haben, ist die Baulogistik. Mhm. Das hast du eben auch angesprochen. Wir betreiben sozusagen Großbaustellen. Das machen wir jetzt seit 6, 7 Jahren stark wachsend dort. Bringen wir sozusagen einerseits Container auf eine Großbaustelle, aber auch die sonstige komplette Infrastruktur. Das heißt, der Strom, das Wasser, was für die Baustelle gebraucht wird. Also wir haben tausende Verteilerkästen und so weiter. Wir brauchen die Sicherheitstechnik, das heißt Kamera, Zäune.
Macht ihr Videotürme?
Videotürme auch, genau.
Ganz liebe Grüße an Videoguard, an den Kollegen.
Genau, ja. Machen wir auch eigene Videotürme. Wir bauen aber im Zweifel, machen wir auch ein bisschen Tiefbau, bauen auch eine Baustraße oder so. Weil das sind Großbaustellen, die dauern ein paar Jahre. Ja, und da brauchst du dann eben für die Baustelle, natürlich, wenn jetzt irgendwo ein neues Stadthaus für 200-300 Millionen gebaut wird, dann sind wir da dabei.
Und da macht ihr quasi die ganze Orga, auch Zutrittssysteme, Zäune, alles, was irgendwie dazugehört. Das versuppt ihr manchmal macht ihr es selber, aber eigentlich, gerade auf euren eigenen Baustellen, macht es ja wahnsinnig viel Sinn und das ist ja diese needy-greedy Arbeit, die eigentlich keiner haben will, aber die super wichtig ist. Mhm. Baustellen zu schützen, es können ja Kinder da verunglücken, es kann eingebrochen werden, das ist alles Teil des Spiels. Das hast du auch mitgebracht, oder? Diesen neuen Bereich. Das ist
genau, also der ist jetzt sozusagen, ich bin jetzt seit 9 Jahren im Unternehmen und das ist so das, was jetzt in den letzten Jahren dazugekommen ist. Ja? Ah. Wir haben da auch sehr kompetente Geschäftsführer und überhaupt sehr kompetente Mitarbeiter drauf. Ja.
Werbung.
Moin, heute wieder mal Werbung in eigener Sache. Das heißt, ich suche neue Kolleginnen und Kollegen für mein Affiliate-Netzwerk Etsel und das in einer Zeit, wo die meisten Unternehmen mithilfe der KI drastisch Stellen reduzieren. Wir suchen Verstärkung. Wen suchen wir eigentlich? Wir suchen aktuell PHP-Entwickler, Leute für das New Sales Team und vor allem auch fürs Key Account Management, also für die Bestandskundenbetreuung. Und wenn du noch gar nicht weißt, was du eigentlich werden willst, haben wir auch für die, die in einigen Monaten die Ausbildung suchen, einiges im Angebot. Wir suchen Kaufmänner, Kauffrauen für E-Commerce, Mediengestalter, IT-Systemmanagement oder auch Fachinformatiker für die Anwendungsentwicklung. Wenn ihr uns schreiben und euch bewerben wollt, dann tut das bitte an jobs@businessangels.de oder ihr geht auf businessangels.de/jobs. Ihr findet alle Links dazu in den Shownotes und jetzt zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Bevor wir weiter über Wolle reden, wir müssen noch mal ganz kurz zurückspringen. Wir müssen mal ein bisschen im Kern erfahren, was du gemacht hast. Und du hast ja auch diese Millionen von Männern mit deiner Frau angezogen. Das ist auch eine wilde Story, wie ich finde. Du bist zur Schule, also du bist da aufgewachsen, Münsterland quasi. Richtig, das ist so Home-Turf, hast da dein Abitur gemacht.
Richtig, es war knapp, aber es hat geklappt.
Ja, bei mir nicht ganz, muss dein Fachabi her zum Schluss. So. So, und dann hast du ja die Flucht in den Osten angetreten, quasi nach dem Abitur scheinbar, um zu studieren.
Das stimmt, ja. Ab die ZVS, die gab es damals noch, ja, also die zentrale Vergabestelle für Studienplätze, die hat beschlossen, dass mein Studienplatz im Erzgebirge ist. Und da habe ich brav gehorcht. Das war immer eine schöne Zeit. Also das Erzgebirge, die TU Bergakademie Freiberg, kann ich zu damaligen Zeit auf jeden Fall noch empfehlen, weil damals wurden eben alle ZVS-Opfer der Republik dahin gekarrt.
Okay.
Und dadurch, dass das Erzgebirge weit weg von allem ist, fuhr auch keiner weg.
Quasi die Schweiz Ostdeutschlands, ja?
Richtig, ja. Also wenn ich meine Freunde, die in Techte aufgewachsen sind und Münster studiert haben, die waren halt noch jeden Sonntag bei zum Braten zu Hause sozusagen. Mhm. Ja, und das war in Freiberg nicht der Fall. Alle waren da. Es war sozusagen ein bisschen wie ein Internat mit ohne Aufsicht. Ja.
Cool.
War eine schöne Zeit. Danach ging es nach Leipzig da habe ich das dann weitergemacht. Aber da ging es auch schon los mit den unternehmerischen Experimenten. Ja.
Dieses Internet kam ja denn, ne?
Ja, erst war es noch ziemlich analog. Da hat mich das erste Mal so ein bisschen die Kunst gerissen, noch auf eine sehr triviale Art, weil wir haben so eine Galerie, wirklich eine physische Galerie aufgemacht, ich und ein Kommilitone.
In Leipzig?
In Leipzig, okay. Ja. Miete warm, 200 Euro.
Schön.
Ja, für den Laden. Also das war noch das Leipzig der frühen 2000er. Ist, glaube ich, auch alles ein bisschen anders geworden. Ja, und da haben wir Ölgemälde aus China importiert. Ja, das war damals so eine Lücke. Ja, aber wir haben immer den Leuten erzählt, das kommt aus einem sagenumwogenen Malerdorf namens Shenzhen. Und wir haben das auch, glaube ich, ein bisschen selbst geglaubt. Ja, wahrscheinlich hat es Shenzhen, ich weiß nicht, heute, glaube ich, keiner, 20 Millionen Einwohner, damals hat es auch schon 10 gehabt oder genau. So, aber kannte keine Sau. Und das Malerdorf Shenzhen. Und da gab es eben Menschen, die den ganzen Tag eben, ja, teilweise irgendwie so, wir haben dann oft so auch so fotorealistische Sachen bestellt und so, ja, aber meistens war es dann irgendwie Van Goghs abgemalt. Ja, also Sachen, die kein Copyright mehr haben, ja, die man dann da ein bisschen misshandeln durfte. Und dann hatten wir so eine Galerie für eben Ölgemälde. Die hieß auch ganz stumpf einfach handgemalt. Und das war auch der USP. Und
das war
eine lustige Zeit. Sehr margenstarkes Geschäft, diese Ölgemälde.
Wollte ich gerade sagen, der Philipp Mühlbauer von der Customization Group, den kennst du ja auch. Weil die haben ja auch so angefangen und haben ja dieses Geschäft gemacht in Deutschland.
Ja,
ne?
Ja.
Also diese Ölbilder aus China, die Klassiker, hat er auch gesagt.
Ja, bei ihm ist ein bisschen mehr rausgeworden.
Genau, irgendwann hängen die halt aber überall und die hat jeder. Das ist irgendwann endlich dieses Geschäft.
Ist schon so, ja, aber war auch echt, also lustige Zeit, ne? Wenn du bedenkst, wir kamen dann da immer so Rollen aus China, ja, das war auch nicht so richtig professionell bei denen und da kam dann so eine Rolle und das waren dann irgendwie 500 ineinander gedrehte Van Goghs und die hast du aufgemacht und dann kam dir ein, ne, diese Bindemittel und was hier alles da raus, das war wirklich vielleicht ein paar Lebensjahre verloren damals, aber wir haben die dann so in Todesverachtung auf Keilrahmen gespannt und hochmargig verkauft, ja.
Aber es war eine gute Zeit.
Ja, das war eine lustige Zeit.
Und dann habt ihr ja in Berlin quasi, das kenne ja selbst ich noch, Modomoto gegründet.
Naja, dazwischen kam eben noch die Episode, das war so ein bisschen der Fälschergalerie, das war die einleitende Zeit. Und dann haben wir in Leipzig, das war so 2007 oder habe ich dann so gesehen, da gibt es plötzlich wieder sowas, wie es nennt sich Startups. Das war ja nicht so viel. Stimmt. Da gab es irgendwie zwei Pole in einem kleinen Leipzig. Das war noch kleiner als in Berlin. Und das war einerseits so Lukas Gadowski.
Stimmt.
Sophie, Kolja Hebenstreit, Spreadshirt. Das waren die Götter auf der einen Seite. Und dann gab es noch Unistar. Ja, das ist eine etwas tragischere Thomas, Geschichte. Ja. Genau. Der da auch mit
Barfußgässchen,
ja,
sowas, ne? Genau. War die Büroadresse. Ja, Thomas war Wahnsinn mit Unistar. Also er hat 1000 Mitarbeiter da gehabt.
Ja, das war ganz verrückt.
Ja. Leider das sehr tragisch Verunglück, ne?
Im Flugzeug. Sehr tragische Geschichte, der Kollege. Wir als kleine Studenten haben das dann irgendwie sehr bewundert und dann da auch so ein bisschen was versucht. Und da kam dann so das erste Digitalgeschäft. Das war damals eigentlich haben wir mehr oder weniger Spreadshirt gesehen und haben gesagt, können wir das nicht auch, diese Leinwände, das machen wir hier den ganzen Tag, tak, 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 können wir das machen. Und dann kam eben der Digitaldruck, ja, also dass man vernünftig drucken konnte auf Einzelstückbasis. Und dann haben wir eben so einen Marktplatz für Printprodukte gemacht. Ne? Also wirklich ein Spreadshirt, das heißt, jede Mutti konnte irgendwie ihre Ölgemälde da irgendwie hochladen, ja, oder ihre Aquarelle, ja, oder ihre Fotografien und so weiter. Hatte dann so einen Shop und andere konnten das kaufen.
Ja, und Copyright hat damals schon eine große Rolle gespielt?
Ja, klar. Also wir haben ja,
also ihr musstet schon prüfen, auch was da verkauft wird.
Ja, das war auch so ein Thema, warum das Ding nicht ganz so ganz so easy peasy lief. Ja.
Aber es war wie Etsy quasi, nur in Bezug auf T-Shirts, Kunst, Tassen, keine Ahnung.
Genau, so nur dass wir natürlich das Fulfillment hatten. Ja. Das heißt, wir haben die Grußkarten, die Poster, die Leinwanddrucke gedruckt und ausgeliefert und die Retouren gemanagt und so weiter. Obwohl in dem Markt zum Glück es nicht so viele Retouren gibt. Das habe ich dann mal in dem nächsten Business dann auf die Spitze getrieben. Ja. Nein, mit dem Thema sind wir dann von Leipzig nach Berlin gegangen, haben so ein bisschen VC geraced und so, aber so richtig zum Fliegen gekriegt war da nicht. Aber das war natürlich auch das war so 2010 oder so, das war natürlich so eine ganz frühe Zeit der Berliner Szene auch, die super tiny war. Du warst da wahrscheinlich
unterwegs. Da hat man erstmal Deutschland digitalisiert. Da war ja noch nicht so, wir gehen in 48.000 Ländern, war genau die Zeit danach.
Ja, Rocket wurde gerade so gegründet, war wirklich aufregend. Ich erinnere immer noch den E-Commerce Roundtable von Jochen Krisch im Garten von Brands for Friends. Brands for Friends war das super Thema, weil sie irgendwie 13 Millionen Euro Kapital geraced hatten.
Und einen sehr guten Exit auch hingelegt haben.
Danach auch einen sehr guten Exit, aber auch so eine wilde Story, also aus StudiVZ heraus und so. Ich weiß ja, wir saßen im Garten von Brands for Friends und die gesamte Berliner E-Commerce-Szene war sozusagen von Jochen Krisch versammelt worden. Es waren 20, 25 Leute. So, und viele von denen kenne ich heute noch. Und ab und zu trifft man immer noch Leute, die damals da auch waren. Und so stellte sich das dar. Und dann haben wir eben auch immer rechts und links, ne, das war ja auch die große Zeit der Copycats und so, rechts und links geguckt, was gibt's denn so, was kann man noch? Und dann kam die Zeit der Boxen. Ja, und natürlich mussten wir auch.
Diese Abo-Boxen, Modeboxen.
Genau. Es gab Boxen für alles Mögliche. Ja. Die großen Boxen heute noch sind irgendwie ein HelloFresh oder so. Und wir haben dann die Outfit-Box für den Mann gemacht. Also wir haben das Thema Curated Shopping eigentlich. Es gab so ein Vorbild in den USA, das hieß Trunk Club. Ja, das war eine schöne Erfolgsgeschichte, war aber jetzt auch nie so ganz, ganz riesig, aber das hatten wir gesehen. Es war super High-End und so. Wir haben das dann nach Deutschland gebracht und irgendwie so ein bisschen an den Massengeschmack angepasst. Und dann die Story, wir waren ein Vierer-Gründerteam, Andreas, Matthias und meine Frau Corinna. Wir haben das dann an den Start gebracht und dann war immer die Story, eben diese Frau kleidet Millionen Männer. Ja? Die Firma hieß Modomoto, by the way. Ja? Gibt es heute nicht mehr unter dem Namen, aber ist immer noch sozusagen am Markt.
Also der Deal war wirklich, ihr habt den deutschen Bekleidungsmuffel. Ne, ist ja schon so ein bisschen wie Deutschland modisch, geht so, je nach Stadt, wo man so gerade ist. Das war kuratiertes Shopping. Also ich habe quasi gesagt, ich bin 1,90 Meter groß, heller Hauttyp, wiege 98 Kilo, verteilt sich alles ziemlich ordentlich. Wie würde das gut aussehen, dass ich wie ein Katalogmodel aussehe? Dann habt ihr die Petra zur Verfügung gestellt. Sie hatte ganz viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die haben dann wirklich mit dir telefoniert, haben sich Bilder angeschaut und Co. und haben dann für dich Kleiderpakete zusammengestellt.
Genau. Deine echte personalisierte oder Personal Shopperin für dich. Und so wir haben Maßen die da auch wirklich sitzen so in großen Callcentern.
Wie habt ihr die Maße und sowas genommen? Also ist ja jeder Körper.
Das haben die Leute schon noch durchgegeben und dann haben die natürlich gelernt. Also das Thema war jetzt kein Abo, aber so ein Soft-Abo. Ne? Oder ist es ja eigentlich heute noch. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Das war hat crazy gut funktioniert, weil wir hatten zwei große Treiber zu der Zeit. Das war einerseits eine sehr gute Geschichte, also diese Geschichte von Corinna, wie sie Millionen Männer einkleidet. Das war ein PR, eine Wundermaschine, hat mich auch krass. Viel gelehrt über PR. Ja, also wenn du einmal so eine Story hast, wie oft du die machen kannst. Also wir hatten Galileo im Haus und der Wovereit kam vorbei und hat sich einkleiden lassen. Wir waren in jedem Magazin, in jeder TV-Sendung und so. Das funktionierte sehr, sehr gut. Wir mussten uns den Ruhm immer ein bisschen teilen. Das war das Verrückte. Es gab das gleiche Geschäft, auch mit zwei weiblichen Gründerinnen, drei Straßen weiter nochmal. Ja, das war dann Outfittery.
Ja, die kennt man auch.
Julia
ja.
und Anna haben auch eine coole Firma gebaut. Und wir waren sozusagen, das hat uns, glaube ich, auch alle angetrieben, immer so neck to neck.
Aber ja. wir reden schon davon, also nur, dass ich das Geschäftsmodell einmal verstehe. Auf der einen Seite habt ihr quasi Ralph Lauren, Boss, Levi's, Jeans, whatever. Mhm. Habt direkte Verbindung zu den Händlern. Die haben ein Interesse daran, ihre Ware natürlich margentreu mit möglichst wenig Rabatt zu verkaufen. Genau. Ihr seid ja kein Discounter.
Genau, deshalb liebten die das Modell auch.
Genau, ihr kuratiertes Shopping sagt quasi, das kostet UVP 99 Euro das Hemd, das kannst du auch für UVP 99 Euro kaufen, schickt denen das zu. Dann hat es gefallen oder es hat nicht gefallen. Dann haben die Retouren ist bestimmt ein Thema gewesen, weil Kleidung ja doch und
Mode. Genau, gehört absolut zum Modell.
Ja. Gehört zum Modell. Das habt aber ihr auch alles fulfilled und habt das quasi aufbereitet, gereinigt, zurückgeschickt und so. Das waren Kommen und Gehen. Wir haben tausende Pakete am Tag.
Genau. Wir hatten das alte Lager der Deutschen Rentenversicherung in Berlin-Moabit.
Was hat die denn da gelagert, außer Rentenpapiere?
Ihre Rentenpapiere.
Ja, genau, okay, alles klar.
Und als die ausgezogen sind, haben wir erfahren, dass die Rentenpapiere nicht digitalisiert wurden, sondern sie wurden in ein neues Lager gebracht. Also ja, es gibt natürlich. Irgendwo noch ein Lager mit diesen ganzen Lochkarten oder was auch immer. Naja, aber dieses Lager haben wir dann da gehabt und das war eben wirklich ein Verladebahnhof, ne? Weil dieses Modell nimmt eigentlich einen inhärenten Nachteil des E-Commerce, also was Zalando eben als echten Nachteil hat, nämlich eine 50% Retourenquote oder inzwischen wahrscheinlich eher so 40 oder sowas. Und stellt die eigentlich in den Mittelpunkt des Modells und sagt, okay, alle meine Boxen kommen zurück. Ich schicke dir eine Box mit 8 bis 12 Teilen. Die kostet, wenn du alles nehmen würdest, irgendwie 1.000 Euro. Und die schicken wir dir zu. Und wir gehen davon aus, dass du davon nur 2, 3, 4 Pieces nimmst und den Rest zurückschickst. Und das ist auch gar kein Problem, sondern das gehört dazu. Sondern eher noch, wir lernen daraus, was du uns zurückschickst. Weil du sagst uns natürlich, was wie wo nicht stimmt und so weiter. Gleichzeitig machst du natürlich auch noch unten auf dem Retourenschein, sagst du uns, wann du die nächste Box brauchst. Ne? Und das haben wir dann in den Mittelpunkt gestellt. Und wenn man das dann so macht und Retouren nicht als Problem sieht, sondern wirklich als Teil von seinem Geschäft, dann geht es auch wieder. Also die Retourenabteilung war so groß wie die Versandabteilung.
Ja,
also wenn nicht größer, ja.
Wie viel Geld habt ihr eingesammelt für das Unternehmen? Also Venture Capital wird ein Thema gewesen sein?
Nicht so schrecklich viel. Mittleren Millionenbetrag.
Also okay, also nicht, nein. nicht achtstellig. Mittleren Millionenbetrag.
Ja. Weit okay. weg. Ja.
Die Firma war nur in Deutschland aktiv?
Nee. Wir haben dann wir waren am Ende 300 Leute und 7 Länder oder so, ja.
300 Leute und 7 Länder, alles aus Deutschland heraus, die ganze
Alles
Logistik.
Aus Deutschland raus. Wir haben den holländischen Wettbewerber übernommen, der dann schon in Skandinavien war und in Benelux. Deshalb hieß das auch, das ist auch der Grund, warum es heute Motomoto nicht mehr gibt, sondern was sehr vernünftig war, sozusagen das alles auf eine Marke zu vereinen, als wir dann, und jetzt ein bisschen vorgegriffen, das ganze Thema dann mit Outfittery sinnvollerweise zusammengelegt haben.
Das ist ein guter Merch.
Genau, ja, weil wir, Outfittery war so klug, dass in allen dann gleich zu nennen und wir hatten eben diese Akquisition gemacht und damals dann den Weg des geringeren Widerstands genommen und gesagt, es heißt jetzt hier weiterhin in Holland The Cloakroom und in Frankreich irgendwie noch anders und sind da nicht früh durch den Schmerz gegangen, ja, und dementsprechend hatten wir einen bunten Strauß an Marken und dann haben wir das nach dem Merger dann alles auf eine Marke glatt gezogen.
Okay, das heißt, den Merch hast du auch genutzt, quasi aus dem Unternehmen auch rauszugehen?
Ich bin sogar schon ein bisschen früher rausgegangen.
Deine Frau auch?
Ja, die ist bis zum Merger geblieben, hat noch ein bisschen Integration gemacht und die anderen Geschäftsführer oder Mitgründer, die haben es auch sogar noch ein bisschen länger gemacht. Aber ich bin 2017 schon von Bord gegangen, weil das war irgendwie damals so ein... Ja, die Motomoto-Zeit, das war ja auch eine sehr intensive, die hätte man ja auch nicht gedacht, dass dann nochmal so wilde Jahre kommen und die hat natürlich auch mein schon immer eigentlich geplanten Weg ins Familienunternehmen so ein bisschen verzögert. Ja, dass ich da immer sagen muss, ah, ich brauche noch ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen. Und dann war 2017, war die Möglichkeit da und dann bin ich schon mal raus. Und okay. Dass wir dann über die Jahre 2017 bis 2019 haben wir dann sozusagen langsam die gesamte Transition geschafft, auch alle. Beide.
Ich habe jetzt nicht im Kopf, dass quasi die Outfittery-Gruppe, zu der ihr indirekt, wo ihr gemerged habt, die ist jetzt, glaube ich, nicht an einem PE gegangen und ist auch nicht an die Börse gegangen. Die wird also heute noch weiterhin betrieben. Mhm. Ihr seid durch den Merge wahrscheinlich Anteilseigner geworden dieser gesamten Gruppe. Mhm. Wie viele Leute arbeiten heute?
Also schon irgendwie 300 bis 500, würde ich sagen.
In ganz Europa?
Genau. Also wir haben da auch nochmal wieder gemerged. Wir haben dann noch mit einem spanischen Wettbewerber zusammengegangen. Also wir haben jetzt einen europäischen Marktführer, also wirklich über alle Bier- und Weinländer, wie wir das immer genannt haben, zusammengemerged. Und das ist heute die Lokiero Outfittery Group mit Sitz in Bilbao. Und da bin ich heute auch immer noch im Beirat. Und ab und zu darf ich da nochmal reinschnuppern.
Okay, also seid ihr dann irgendwann zwischen 2017 und 2019 von Münster ins Erzgebirge migriert, vom Erzgebirge nach Leipzig, von Leipzig nach Berlin, dann wieder zurück nach Münster, nach Techte.
Richtig.
Wieder, was sagt der Münsteraner?
Techte.
Ja. Okay. Techte. Da wurdest du im Familienunternehmen aber auch gut aufgenommen.
Ja, doch. Also okay. Dadurch, dass das immer relativ klar war und ehrlich gesagt, heute sind wir 300 Mitarbeiter, damals war es noch knapp die Hälfte oder so. Also war
echt, in 9 Jahren verdoppelt, Mitarbeiterzahl.
Ja, doch. Wow. Ja, ein bisschen, also schon etwas kleinerer Laden. Und dadurch, dass es immer klar war, war ich da sozusagen angekündigt. Ja. Aber dann war es natürlich auch für mich vielleicht was, da war ich damals so klug, mich da so ein bisschen zurückzunehmen, ja, und nicht den, jetzt kommt hier der aus Berlin, zu machen. Ja. Das ist natürlich so eine Gefahr, wenn dann einer kommt und, ne, und dann hat man natürlich, habe ja jetzt auch das Glück, dass ich jetzt nicht nur so der Nachfolger bin, sondern auch irgendwie so ein bisschen eigene unternehmerische Sporen mitbringe. Das kann man aber natürlich dann auch falsch machen und sagen, hier, ich zeige euch jetzt mal alles, wie die coolen Jungs das in Berlin machen. Ne?
Du gewinnst ja auch nicht im ersten Schritt über die digitalen Learnings, die du in Berlin hattest. Das ist ein ganz anderes Unternehmen.
Nein, ich habe mich da, ne, wie man so schön sagt, in die Position des Lernenden begeben.
Also du hast wirklich, dein Vater wollte auch übergeben, Wissen weitergeben, ist ja Ingenieur, habe ich gelesen. Mhm. Du bist ja kein Ingenieur, so richtig, wie ich, ne? Haben wir nichts Richtiges gelernt, leider so. Dein Vater Ingenieur, das heißt, du musstest ja auch, du kanntest natürlich viele der Prozesse, aber dann der Modulbau war ja noch nicht ganz so, konntest du auch gut begleiten, dann hast du die Baustellenlogistik mit reingebracht. Aber du hast wirklich zugeguckt und mit deinem Vater zusammen Hand in Hand gearbeitet. Er ist auch noch heute mit über 70 immer noch in der Firma.
Er ist noch in der Firma, ist jetzt mal mit dem Tagesgeschäft nicht mehr so betroffen. Ja,
76?
Ja, 76, ja. Oh, okay, ja. Aber er kann sich lassen und es ist auch gut, dass er doch da ist. Ja. Also er macht, wir haben jetzt gerade wieder, dadurch, dass wir ja immer viel Platz brauchen, sowohl draußen als auch drinnen, haben jetzt wieder ein großes Bauprojekt gemacht und also am Standort und solche Sachen, die betreut er immer noch sehr gut. Ja.
So, jetzt habt ihr eine 16.000 Quadratmeter Halle, du hast schon gesagt, Torbreite sind so um die 5 Meter, das ist schon ja ganz schön enorm. Mhm. Da arbeiten irgendwie, wie viele Leute arbeiten in der Halle?
In der Halle Produktion? So gute 100 wahrscheinlich.
Einschicht, Zweischicht, Dreischicht?
Anderthalb Schicht,
okay. Was ich erstmal gut finde, ich bin ja großer Freund von Zwei- und Dreischichtsystem. Also einfach, weil ich es spannend finde, du bezahlst ja alles quasi nur einmal, wenn du Mieter
gerne
bist.
Zwei Schichten.
Genau. Ja. Ich gehe davon aus, dass ihr das Anlagevermögen, also ist euer Gelände, euer Grundstück. Dann generell, ihr habt 8000 Container im Einsatz. Ich kenne solche Container natürlich von Baustellen und wenn wir mal so einen Toilettencontainer für eins unserer Gewerbegebiete gekauft haben. Ich hätte jetzt gesagt, die kosten ungefähr 10.000 Euro, manchmal auch 15, manchmal auch 7, je nach Ausstattung. Dann kann auch 20, gibt es bestimmt auch. Mhm. Ihr habt also wahnsinnig großes Anlagevermögen. Mhm. 8.000 Container mal 10.000, wenn ich nicht ausrechnen,
weiß ich.
Genau, viel. So. ich hatte dich vorhin schon gefragt, die schreiben sich nach 10 Jahren ab. So ein Container, rentenbuchhalterisch. Ja. Wenn man den gut pflegt, kann der aber durchaus länger als 10 Jahre existieren. Mhm. Also das heißt, es ist auch ein Geschäft, wo du quasi mit einem Gut, was durchaus 10, 15, 20 Jahre alt sein kann, dauerhaft Geld verdienst, weil der Container kostet ja pro Monat X, egal ob er 1 Jahr alt ist oder 7 Jahre alt ist. Ne?
Richtig, du musst ihn halt pflegen, aufbereiten. Ja,
genau.
Aber der grundsätzliche Containerrahmen, der also wirklich aus Stahl ist, ja, der kann 30, 40 Jahre machen.
30, 40 Jahre?
Braucht ab und zu mal einen Anstrich. Ne?
Okay. So, das heißt also, ihr seid, das ist ja im Endeffekt wie so, ich vermiete Bauwerkzeuge, das ist ein Rein und Raus, ne? Container müssen überarbeitet werden, ihr habt also auch schwere Maschinen, schwere Geräte, die das machen, das ist das Container-Business. Großer Platz, wahrscheinlich nicht überdacht, da stehen diese Container rum, weil die haben ein eigenes Dach, bringen die ja mit.
Genau.
Und in der Halle ist der Modulbau.
Richtig.
Wo du ihm wirklich sagst, da gibt es irgendwie, da sind Projektleiter, da ist ein Ingenieur dabei, wir bauen jetzt eine Kita, wir bauen eine Schule, das fängt da vorne an und hinten kommt das fertige Produkt drauf.
Mhm.
Was denn auf der Baustelle montiert wird, das macht aber nicht zwangsläufig ihr. Also eure Wertschöpfung endet auch oft mit der Fertigstellung?
Ja, also wir machen schon noch die Projekt- und Bauleitung.
Okay,
ja, genau. Absolut. Und wir machen auch die Montage. Ja. Aber dann den Ausbau machen wir oftmals mal mit
lokalen
Subunternehmern. Genau.
Okay, also ihr könntet quasi inklusive der Badzelle sogar liefern. Also Badzelle ist fertig gefliest und Co.
Absolut.
Aber manchmal liefert ihr auch in Anführungszeichen nur die Außen- und Innenwände und danach beginnt die Verlegung von Elektrik und Co. im Gebäude und die Fliesenleger kommen und alles andere.
Das liegt dann, also wenn wir viele geschlossene Räume haben, die dann eben eine Tür schon drin haben und dann ist die zu, ja, und dann geht da auch keiner mehr rein, dann können wir schon sehr viel fertig machen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, was wir oft machen, Bettenstation fürs Krankenhaus, irgendwie 100 Betten, dann bauen wir die maximal aus. Dann ist im Zweifel, da hängt da der Spiegel an der Wand, es ist alles gefliest und es hängt auch schon der Fernseher oder sowas.
Wirklich? Ja? Also es geht ja komplett auch im Betrieb, kurze Zeit, nachdem ihr das aufgestellt habt.
Das ist der Plan. Also das ist eins der Hauptargumente für den Modulbau, so wie wir ihn machen. Es ist eine Art von Systembauweise, ja, aber eben eine, die schon ewig nicht als Wände gebracht wird, sondern Holztafelbau oder sowas, sondern eben als kompletter dreidimensionaler Baukörper. Und eins der Hauptargumente ist wirklich eine kurze Bauzeit vor Ort. Das heißt, ich kann den Kindergartenanbau in den Sommerferien machen. Ich kann innerhalb von 3 Monaten statt irgendwie 18 Monaten eine Bettenstation im Krankenhaus anbauen, weil ich den Lärm und den Krach und den Schmutz nicht habe.
Okay, genau. Dann lass mal Zahlen reden. Der Seidel will seinen Betriebskindergarten haben und der fragt dich und er fragt den Goldbeck, weil er den Goldbeck so gut findet. Mhm. So. Jetzt macht ihr mir beide ein Angebot für meine Kindertagesstätte, da passen dieselben Kinder rein, das ist alles selbe Kubatur und so weiter, das ist zum Schluss dasselbe Gebäude von den Außenmaßen, aber eben zwei völlig verschiedene Herangehensweisen, was den Bau angeht.
Naja, der Goldbeck ist gar nicht so unterschiedlich.
Der baut auch modular, ne?
Ja, der würde nicht sagen modular, der baut systematisch also der baut ja in Elementen. Ne?
Ich frage meinen Strausberger Maurer.
So.
Also, da zum Schluss steht gar nicht ein so viel geringer, also sagst du, wir sind nicht teurer. Ne, das auf keinen Fall.
Nein.
Das ist nicht das Thema. Die Nebenkosten und die Bauzeit sind aber natürlich beim normalen Bau viel, viel intensiver und viel,
richtig,
viel teurer.
Richtig. Okay. Also, ne, aber das wird oftmals natürlich nicht so eingerechnet. Ne? Und natürlich auch ein bisschen die Risiken, ne, was du hast. Also es ist ja sowieso verwunderlich, ja, ob ich jetzt für das Bolle-System modulares Bauen oder das Goldbeck-System das elementierte Bauen argumentiere. Mhm. Aber wogegen ich natürlich absolut argumentiere, ist, dass man ebenso baut wie vor 100 Jahren. Ja, dass man, obwohl man die Möglichkeiten der Industrialisierung hat, ja, oder der industriellen Fertigung hat, immer noch so baut. Ne? Also das Gegenbeispiel ist ja, BMW baut mir den Fünfer auch nicht in der Einfahrt.
Genau.
Ja? Und wenn es schneit, dann lassen sie den da so halbfertig liegen für 4 Wochen. Und dann waren sie weiter.
Ja.
Ja, nee, so geht's nicht, sondern man kann eigentlich große Teile der Wertschöpfung in eine Fertigung bringen und damit deutlich kontrollierbarer machen, was Kosten angeht, was Zeit angeht.
Das heißt also, wir diskutieren ja gerade in Deutschland politisch auch viel über Wohnungsbauthemen.
Mhm.
Ihr könntet da schon helfen. Also ihr könntet zehntausende Quadratmeter auch Wohnungen ja bauen auf dem Modell in der Theorie.
In der Theorie schon. Wir arbeiten da auch gerade dran, dass wir das in Zukunft noch ein bisschen besser oder ein bisschen mehr in den Fokus nehmen. Ja, bisher machen wir das wenig. Also wir bauen Arten des Wohnens. Wir bauen öfter mal ein Studentenwohnheim oder natürlich auch in einer gewissen Zeit waren es viele Flüchtlingsunterkünfte, temporär, aber auch dauerhafte. Solche Sachen des Wohnens, aber jetzt nur den klassischen Wohnbau, da sind wir noch nicht so stark drin. Aber da geht es natürlich hin, weil der Trend ist da.
Das erkenne ich aber, also wenn ich mir jetzt so Studentenwohnheim, Flüchtlingsheim und Co. angucken würde, von draußen erkenne ich schon noch, dass das von der Kubatur Container sei. Nein, das ist Modularbau.
Genau.
Okay, also, alles klar.
Wenn ich einen Container bestelle, dann ist der als Container zu erkennen und der bleibt dann da 2, 3, 4, hoffentlich länger.
Gibt es Wohncontainer?
Ja, klar. Also für Flüchtlingsheime haben wir viel Wohncontainer gemacht. Wir machen auch jedes Jahr irgendwie Erntehelfer oder so.
Stimmt.
Ja, wenn der Erdbeerbauer eben seine Saisonkräfte da hat, dann lässt er sich da oftmals irgendwie mal 50 Container hinstellen.
Grüße an Karls, genau.
Ja, der Erdbeerbauer. Ich glaube, der Robert hat eigene, sagt immer, der hat eigene Wohnheime schon gebaut. Er ist ja da überall sehr professionell, aber wir helfen da natürlich auch gerne aus. Und das
Wahnsinn.
Geht nicht nur die Erdbeeren, sondern alle anderen Landwirtschaftsthemen. Ist ein eigener Markt wiederum, aber auch sehr, sehr saisonal.
Mhm.
Ja, aber Modulbau ist dauerhaft. Ja, und das heißt, ist auch von außen wie von innen nicht von einem konventionellen Gebäude zu unterscheiden.
Da ist eine Dämmung dran, da ist ein Putz dran, was auch immer.
Eine Farbe. Eine schöne Holzfassade oder was auch immer. Ja. Also eigentlich, man kann sagen, ich würde mich wundern, wenn hier in Berlin auch nicht 80% aller Kindergärten inzwischen entweder
80%.
Elementiert oder modular gebaut sind. Ja.
Hat das, was sind die Nachteile? Ne? Ich habe verstanden, was die Vorteile sind. Es gibt wahrscheinlich keine wesentlichen Nachteile, aber so Statik, Haltbarkeit, haben wir da irgendwelche Sachen?
Nein, würde ich nicht sagen. Nein, also was sogar ein großes Thema ist, was wir eigentlich noch viel mehr in den Mittelpunkt stellen sollten, ist halt, dass es meiner Meinung nach mit Abstand auch die ökologischste Bauart ist.
Hätte ich auch gesagt.
Ja, weil wir können es, also muss, wenn du zu uns nach Techte kommst und bei uns in die Buchhaltung mal marschieren möchtest, dann ist das Gebäude, war früher eine psychiatrische Abteilung einer Uniklinik.
Ihr habt das
immer noch.
Ihr habt es zurückgebaut, oder was?
Das haben wir zurückgebaut. Nein. Es hat immer noch extra breite Türen und so weiter. Also wir haben das schon ganz schön gemacht. Aber
das kannst du zurückbauen?
Man kann das zurückbauen. Das ist nicht der Plan. Ja, aber man kann es, wenn man das vorher so mitdenkt, dann kann man es machen. Und das haben wir in dem Fall auch getan. Und es ist heute ist wieder ein ganz normales Bürogebäude. Hat so mintgrüne Türen an manchen Stellen. Auch. Das wirkt ein bisschen medizinisch.
Das ist ja geil.
Aber ja, solche Sachen sind möglich. Und wenn du es nicht zurückbaust, dann kannst du es rückbauen und recyceln auf eine Art, wie du es den normalen Bau, eigentlich den konventionell erstellten Bau, eigentlich auf keinen Fall tun kannst. Du kannst alles sortenrein trennen und wieder einen neuen Zweck. Oder du kannst zum Beispiel auch auf den Stahlrahmen zurückbauen, ja, und diesen wieder verwenden, wenn das denn das Thema ist.
Na gut, jede gemauerte Hütte ist ein Individualbau. Individualbau ist teuer. Individualbau ist irgendwie auch, hast recht, ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Denn wir tun ja auch alle mal so, als wenn 5 Generationen in dem Haus leben. Das Haus ist ja heutzutage viel mehr ein tradable good, als es früher der Fall war. Und euer Haus fällt jetzt auch nicht nach 40 Jahren einfach in sich zusammen. Das passiert ja auch nicht. Ne? Aber ja, der Deutsche, gefühlt ist es so, dass das Thema auch den Deutschen sehr schwer beizubringen ist. Ne? Ich rede ja viel auch mit Baufirmen. Hier in Berlin haben wir ja Massahaus und so, die auch massiv und nicht massiv. Das ist schon krass, weil immer noch der Kunde Vorbehalt hat. Ne?
Ja, aber also meiner Meinung nach ziehen halt alle Trends schon in diese Richtung. Ne? Ein weiteres Thema ist natürlich die Verfügbarkeit von Fachkräften. Ja? Also natürlich kämpfen wir nicht um die Maurer, aber wir kämpfen um dieselben handwerklichen Fachkräfte, Trockenbauer, Maler und so weiter mit den klassischen Bauunternehmen. Ja? Und deren Leute, die fahren natürlich jeden Tag mit dem Sprinter irgendwo hin, haben dann da wieder Rüstzeiten, fahren dann wieder zurück. Genau. Und im Zweifel bei Wind und Wetter stehen die im Rohbau und haben es kalt und nass.
Die haben es bei euch besser, kann ich mir vorstellen.
Die haben es ein bisschen besser. Wir haben überall Fußbodenheizung in der Produktion. Ja, und haben schöne Sozialräume mit vernünftigen Duschen und so weiter. Also auch das ist eigentlich ein Argument, die Leute, von denen wir eh viel zu wenig haben, nämlich die handwerklichen Fachkräfte, denen ein bisschen bessere Rahmenbedingungen zu geben, ist ein Punkt, ja.
Was ist so mit Robotik, AI bei euch in der Fabrik? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus?
Hält sich aktuell noch in Grenzen. Ja? Ja. Es gibt also Wettbewerber, die jetzt mehr standardisierte Produkte bauen, wo das schon weiter Einzug gehalten hat, die dann jetzt mit Schweißrobotern arbeiten und so weiter, was immer dasselbe Abmaß ist und so. Da sind wir natürlich ein bisschen mehr Manufaktur. Ja. Aber wir sehen natürlich, dass das kommt. Ja. Und grundsätzlich würde ich meinen, oder hätte ich die These, dass die Baustelle eher zu den Robotern kommen sollte, als dass die Roboter morgens zur Baustelle fahren. So, und dementsprechend ist das, was wir heute machen, nämlich die Baustelle 60%, 70%, 80% der Wertschöpfung in das Werk zu holen, ist sozusagen ja eine wunderbare Vorbereitung dafür. Ich glaube nicht, dass in 10, 20 Jahren die Roboter das komplette Haus bauen. Aber dass wir natürlich sehr körperlich intensive Gewerke haben, reden wir mal vom Trockenbau, vom Plattenschleppen und so weiter, dass da die Roboter ziemlich schnell dabei helfen werden, das glaube ich schon. Aber die Roboter sind dann wahrscheinlich nicht die Humanoiden, sondern eher Spezialmaschinen, die autonom oder halbautonom das Thema erledigen. Und die willst du nicht auf die Baustelle bringen.
Das heißt aber in eurer riesengroßen, ich meine 16.000 Quadratmeter schon Schuh für eine Halle, ne? Da habe ich aber schon Gabelstapler, irgendwelche Greifroboter, die Platten oder ganze Elemente drehen können. Ich meine, eure schwersten Teile wiegen ja wahrscheinlich trotzdem so Einzelteile ein paar Tonnen.
Ja, also wir arbeiten natürlich viel mit Kranbahnen. Ne? Wir haben wunderbar hohe Hallen.
Achso, so das Thema Laufkräne quasi auch an der Decke?
Genau. Okay. Also wir können alles übereinander weg verkranen und so weiter. Das ist ein großer Vorteil. Also wir müssen nicht irgendwie unten auf Schienen arbeiten. Aber natürlich, diese Sachen, in je nach einzelner Abteilung geht das schon so langsam los. Und das wäre meine These, ja, dass wir da vielleicht so ein bisschen die Vorbereitungsarbeit leisten.
Was sind was sind wirklich Großprojekte für euch? Also was können einzelne Bauvolumina sein? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was kostet ein Kindergarten? Ich habe da so ungefähr eine Idee, aber was sind so die großvolumigen Sachen, die ihr macht, große Aufträge?
Also das Größte, was wir gemacht haben, das war jetzt auch im letzten Jahr, das wird gerade übergeben, also die ersten 3 von 6 Gebäuden sind schon übergeben, das war für einen deutschen Energiekonzern, 6 Gebäude in Summe 11.000 Quadratmeter, also das ist schon...
fast 2.000 Quadratmeter pro Gebäude.
Also ja, ja,
große absolut. Gebäude.
Also ja, ja, so wir große, dreigeschossige Gebäude.
Das ist auch 2000 Quadratmeter.
Okay. Ja, ja, das sind schon große Gebäude, genau. Und das war sehr, sehr gut. Und da haben wir selber auch für uns dann natürlich nochmal gelernt, okay, wo liegen denn dann eigentlich auch irgendwann die Skalenerträge? Ne? Weil wenn du das dann sagen auf den Wohnbau überträgst, wo du ja auch schon wahrscheinlich mit großer Wiederholung rechnen könntest, dann merkst du schon, okay, du wirst, wenn du oft dasselbe baust, in dem Fall nur 6-mal oder sagen wir mal, jede Etage ist dasselbe, also 18-mal, ja, dasselbe baust, dann wirst du schneller, du wirst günstiger.
Lass mal kurz, du hast den Umsatz noch nicht verraten, ich versuche mal so ein bisschen mitzurechnen. Bei 11.000 Quadratmeter würde ich schätzen, ihr habt irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen Umsatz gemacht an dem Auftrag.
Ja.
Okay, also das ist schon so, Quadratmeterpreise sind jetzt nicht völlig unüblich, wenn du dir einen örtlichen suchst. Ne, das passt schon.
Sind ja, das passt
ein Bad
schon.
Drin und so, so.
Genau, ja, ja, also okay. Die Größenordnung. Ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf.
Nee, musst du achten.
Ja, nee, das passt schon, ja.
So, jetzt habt ihr 3 Standbeine. Das eine ist ja Containervermietung, das andere ist eine modulare Bauweise und das dritte ist ja quasi die Baustellenlogistik, haben wir es jetzt mal genannt. Baustellensicherung, Baustellenlogistik. Bei dem einen Thema müsst ihr den ganzen Tag hohe Umschlag häufig, beziehungsweise es stimmt gar nicht, hohe Umschlag, also ihr wollt die 8000 Container nicht bei euch haben und hättet auch keinen Platz dafür, das ist auch klar. Die müssen also immer auf den Baustellen sein. Im besten Fall ist alles vermietet und schön langfristig vermietet, dass du nicht die ganzen Bewegungen hast. Logistik kostet ja Geld.
Richtig.
Das stelle ich mir trotzdem aufgrund von, ihr macht es schon eine ganze Weile, euer Anlagevermögen, hast ja die Abschreibung, da sind bestimmt auch schon viele Sachen quasi buchhalterisch oder bilanziell abgeschrieben. Das stelle ich mir vor, ist generell ein gutes Geschäft, einfach weil ich ja auch schon Videotürme und Co. sitzen hatte und ja weiß, wenn so ein Container lange steht, so ein Videoturm lange steht, du hast einmal die hohen Anlaufkosten, Logistik, aber wenn das Ding erstmal steht, ist eigentlich relativ gut. Das heißt, Baustellenverzögerungen sind in der Theorie eure Freunde.
So.
Ja. Genau. Das halte ich also für ein sehr, sehr gutes Geschäft mit anständigen Margen. Da würde ich jetzt schätzen, die liegen oberhalb von 10%. So. So. Das modulare Geschäft ist ja schon irgendwie ein Baugeschäft. Da habt ihr natürlich auch tierisch unter den Materialkosten, die ja immer weiter steigen zu echt und auch irgendwie den Weg immer nicht zurückfinden. Die kennen immer nur die eine Richtung nach oben, Pi mal Daumen. Da kann ich mir vorstellen, kannst du wahrscheinlich mit 8-12% Marge operieren, irgendwas in dem Bereich, wie eine Baufirma, die gut geführt ist.
Genau, ist halt Projektgeschäft deutlich manischer, sag ich mal. Ja,
ja genau, aber das ist auch hoher Aufwand, Energiekosten, Lager, das ist ja, und ich meine, die meisten Mittelständler, die hier sitzen, ja auf eigenen Gewerbegebieten und bezahlten Räumlichkeiten, das vergisst man immer so ein bisschen. Ein Gebiet, auf dem ihr dort operiert, anzumieten, würde auch signifikant Geld kosten.
Ja.
Also, ne, das habt ihr ja alles nicht. Ihr habt es vielleicht Berlin mit der Bank, das kann sein, aber normalerweise wäre für Miete fällig. Und die Baustellenlogistik, dieses Geschäft, was du auch mitgebracht hast, bewegt sich wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Von den Margen auch.
Das ist ein, ja, das kann man schon so
ist
sagen.
Ja, Projektsteuerung, ist auch noch, so Ingenieurgeschäft, so ein bisschen eine Organisationsgeschäft.
Sehr viel jünger, da vermischen sich Mietumsätze, Serviceumsätze, teilweise auch noch Bauumsätze, weil wir im Zweifel auch schon mal eine Baustraße bauen, wenn das denn notwendig ist und so. Das ist ein bisschen vermischter, aber natürlich auch ein bisschen arbeitsintensiver. Ja, das Containergeschäft, so ein bisschen wie das Geschäft mit den Kameratürmen und so weiter. Das ist schon so abliefern und hoffen, dass man lange nichts hört. Ja?
Genau.
Und, das ist natürlich auch so ein bisschen das Geheimnis der Branche, ne? Also die Mietzeitverlängerung ist,
ja, ich kann mich
ist
an unseren,
unser Freund.
Ich kann mich an unseren tollen WC-Container erinnern. Ich glaube, das hat exakt bis zum ersten Winter gedauert, wo irgendjemand so schlau war, den WC-Container auf den Mieterstrom aufzuklemmen, der Mieter ausgezogen ist, der Mieterstrom abgeschaltet wurde und dann der WC-Container aufgefroren ist. Das war dann ein bisschen doof für die Toiletteneinheiten. Das heißt, auch da, also mit so einem Container auf einer Baustelle wird eben so umgegangen, wie man damit umgeht. Da kannst du auch mal Pech haben, da fährt der Gabelstapler gegen. Das passiert natürlich, das sind so die alltäglich Dinge, oder?
Ja, wo ihr
so
sagt,
aber der Container sah doch anders aus, als wenn ihr abgestellt
habt. Viele unglaublich künstlerisch wertvolle Graffiti und
klar.
So. Ja, das ist unser Thema. Was wir natürlich haben, ist durch die Kompetenz, die wir im Bau haben, im Modulbau, die überträgt sich natürlich auch das auf das, was wir im Containerbereich machen können. Ja, weil die klassische Containervermietung, die kauft sich irgendwo, meist in Osteuropa, irgendwie ein paar hundert Container und dann vermietet die das. Hat vielleicht 1-2 LKWs und bringt das da auch hin, ja, aber ist ein sehr kaufmännisches Geschäft.
Ja.
Was wir machen können, dadurch, dass wir im Modulbaubereich eben alle auch technischen Gewerke da haben. Das heißt, wir haben viele Architekten, wir haben Statiker, wir haben Projektleiter, wir haben alle TGA-Gewerke im Haus. Mhm. Und so sind wir auch in der Lage, auch im Containerbereich sehr komplexe Sachen zu machen. Also im Zwischenbereich zwischen dem klassischen Standard-Container und dem Modulbau gibt es halt das, was Container-Großanlagen. Also ich brauche eine Förderschule mit extra breiten Türen, vielleicht sogar mit einem Lift eingebaut in eine Containeranlage für 5 Jahre. Und habe da noch x andere Sonderwünsche.
Ich habe so noch
eine Lärchenholzfassade dran.
Ihr baut mir da für wirklich mit einer Lärchenholzverkleidung, ihr baut mir da eine richtig schöne Sonderschule mitten in dem Wald für 5 Jahre und könnt ihr nach wieder mitnehmen.
So ist es. Ja. Das ist ja krass. Ja. Das ist natürlich eine Luxus-Luxus-Variante, die ich gerade beschrieben habe. Meistens ist es ein bisschen zweckmäßiger, ja. Wow. Aber klar, wir können uns da an die Notwendigkeiten der Nutzung dann anpassen, sodass wir eben auch in diesem Zwischenbereich eigentlich sehr erfolgreich sind.
Ihr wiederum, also ihr bekommt das Rohmaterial, Container quasi geliefert und veredelt das oder ihr bekommt den Container auch fertig?
Nee, wir bekommen also im Standardbereich für diese klassische Vermietung, wie du es am Anfang sagtest, ich brauche jetzt hier mal als, ne, ich habe irgendwie Inventur und brauche für 2 Wochen einen Container auf dem Hof, damit ich die Aktenkisten irgendwo trocken lagern kann. Das sind meistens standardisierte Produkte, die kaufen wir auch zu.
Okay.
Ja, aber im Bereich der Großanlagen, das bauen wir alles selber. Es läuft sozusagen wie durch die gleiche Fertigungsstraße wie der Modulbau. Da können wir eben dann auch deine Förderschule bauen aus 60, 70, 120 Container.
Was sind denn so in deinem Alltagsgeschäft so die größten Fuck-Ups, die passieren können? Also hat schon mal ein Container von euch auf die Autobahn geschafft, vom LKW runter oder sowas? Das sind ja Themen, die passieren. Also ich meine, wir reden ja immer noch über Logistik, wir reden über Baustelle, da passiert ja richtiger Unsinn.
Ja. Nee, wir haben eben auch einen eigenen LKW-Fuhrpark und so weiter. Da passiert jede Menge. Ja, leider. Aber so, das gehört sicherlich zum Geschäft. Größter Fuck-Up, ja, ich habe einen richtig guten zu bieten, denn vor so knapp 2 Jahren, im Juli 2024, da hat doch ein echt vom Deutschen Wetterdienst bestätigter Tornado ist einmal über unser Betriebsgelände geschafft. Und
so wie man den aus dem Fernsehen kennt.
Ja, es gibt verrückte Videos. Also er ist jetzt nicht so bildschön, dass er so ein Dreieck bildet, das sieht man auch an manchen Stellen. Ja, aber der hat sich kurz vor unserem Betriebsgelände gebildet, da ist noch so eine Tankstelle von der Raiffeisen und hat da die ganze Photovoltaik runtergezogen. Also hat diese ganzen Platten auf uns drauf getrümmert. Also wir hatten sehr viele Dutzend.
Auf die Halle auch.
Ne? Genau, in der Fassade, auf dem Dach, sehr hässliche Schäden, so, also war sehr kleinteilig. Mhm. Ja. Aber das große Ding, also er ist dann, als er dann bei uns eingetroffen ist, da hat er dann richtig losgelegt und hat uns so 600 Quadratmeter Dach runtergezogen, alle Tore, ja, also man sah auch den Kreisel so, dass, weil auf der einen Seite waren alle Tore reingezogen in die Halle und auf der anderen Seite waren alle Tore rausgeworfen aus der Halle, ja. Also die großen.
Das ist nicht im Ernst.
Ja, doch.
Hat die Tore aus der Verankerung rausgerissen, nach draußen und nach drin.
Die sind ja relativ leicht, diese Tore, aber ja, die hat's, und teilweise hat man eben die Dämmung aus dem Dach und auch Teile der Tore hat man irgendwie 2-3 Kilometer weiter auf den Feldern gefunden, ja. Da.
Keine Person zu Schaden gekommen?
Keine Person zu Schaden gekommen, ja. Ist zum Glück, es war Freitagnachmittag, es war so 16 Uhr, ja, ich war schon, ich war auf dem Geburtstag in Berlin eingeladen und ich war schon in Hannover.
Da schmeckt der Gin Tonic richtig gut.
Ich war in Hannover, bin dann auf meine Familie weiterfahren lassen, bin zum Flughafen in Hannover, haben sie mich rausgeworfen, dann habe ich da einen Mietwagen genommen und bin wieder zurückgefahren und war abends wieder da. Das war ein wilder Freitag.
Wie lange habt ihr gebraucht, um wieder in die Produktion zu kommen?
2 Tage. Weil, das ist eigentlich die tolle Seite dieser Geschichte. Weil, wir haben heute so einen Spruch, den wir immer auf T-Shirts haben und überall so verwenden, das heißt stark wie Bolle. Ja? und der gefällt, also ne, keine Agentur für gebraucht, sondern den haben wir irgendwie damals im Rückspiegel auf diese Geschichte wurde irgendwie erfunden. Ja, weil das war eben so ein verrücktes Wochenende. Ne? Also alles lag in Trümmern, muss ich ja vorstellen. Da waren auch noch 100 Container im Eimer, alles, die sind auf die LKWs draufgefallen, teilweise auch in die Nachbarfirma rein. Es hat einen Container, ist auch lustig, wir stapeln die dreifach bei uns auf dem Gelände.
Also 3 übereinander.
Ja, und einer lag oben auf, also in der 4. Etage. Den muss es in der 3. hochgezogen und quer auf die 4. Etage oder in die 4. Etage gelegt haben. Ja, so ein Ding wiegt 3-4 Tonnen. Ja, also das waren so die Kräfte, die da gewirkt haben. Naja, so am nächsten Tag oder noch am Abend waren 30, 40 Mann aus der Mannschaft da und am nächsten Tag noch viel mehr. Und wir haben da irgendwie wie wild aufgeräumt das ganze Wochenende. Ja, wir haben so einen alten Baukran da gehabt, der wurde umgeworfen. Da kam der Bauer von nebenan, Winde drum und dran gezogen, damit das Ding wirklich einmal fällt, weil sonst fällt er uns noch auf den Kopf. Also es war ein verrücktes Wochenende. Und da bin ich auch im Rückspiegel, also wirklich unserer Truppe da immer noch unheimlich dankbar, ne? Weil wir haben wirklich gesagt, okay, wir haben jetzt Samstag, Sonntag, Montag geht's weiter, ja. Und die 600 Quadratmeter Dach, die fehlten halt, aber es war ja Juli und das war der Stahlbau, da ging's so, ja. Die haben halt im Cabrio-Modus dann operiert für ein paar Wochen.
Im Sommerwald, ja.
Genau.
Okay.
Ja, also es hat halt ab und zu mal geschauert, genau, ja. Also wir haben alles Kritische da irgendwie rausgeräumt, aber ansonsten wurde da geschweißt, ja, unter freiem Himmel.
Wie schafft ihr das bei so einer Firma mit knapp 300 Leuten? Was ist denn so mit Unternehmenskultur und sowas? Also ich meine, die kennen euch jetzt seit 4 Generationen, ja, da habt ihr bestimmt auch Leute, die ihre Kinder und Ausbildung und so, das ergibt sich ja, ist ja bei uns irgendwie auch so, ne, dass die Leute langsam fangen ja von Freunden die Kinder an ihre Ausbildung zu machen. Wie haltet denn ihr das zusammen? Wie schafft ihr dieses Bolle-Gefühl? Also habt ihr irgendwelche Sachen, wo du sagst, das machen wir so und ich glaube, das ist ganz gut, dass wir das so machen?
Ja, also ich glaube, dass wir immer noch eine relativ gute Kultur haben, die wirklich so aus diesem alten familiären kommt. Ne? Dadurch, dass wir wirklich eine sehr lange Betriebszugehörigkeit haben. Wir haben regelmäßig Mitarbeiter, den kann man dann zum 30., zum 40. oder 40. oft nicht, 35 haben wir dann schon mal Zugehörigkeitsjubiläum gratulieren. Ne? Also das sind so diese alten, die treiben natürlich die Kultur. Dann haben wir natürlich auch eine Aufteilung, das sind jetzt gut 300 Leute, aber die teilen sich natürlich auch in unterschiedliche Firmen auf. Ne? Das heißt, die Modulbauer, das ist die Containerfirma, da sind die Kulturen auch ein bisschen unterschiedlich. Das eine Firma ist wirklich schon ein bisschen gesetzter, ja. Und dann haben wir irgendwie so ein wildes Piratenschiff wie unsere BM-Baulogistik. Und die haben noch eine sehr jugendliche, sehr ein bisschen Start-up-Kultur, ja. Und das alles verbinden wir aber irgendwie so, deshalb sind auch solche Botschaften, ne, dass wir irgendwie alle dieses stark wie Bolle irgendwie leben, sehr, sehr wichtig. Und wir machen so klassisch, weil wir eben auch aus dem Handwerk kommen, auch eben dann sehr handfeste Sachen. Ne? Das heißt, wir machen unser Sommerfest, was sehr selbstgemacht ist, ja, wo dann irgendwie ein Haudin Lukas steht und alle starken Jungs mal so zeigen können, was Sache ist. Ja, wir machen an Weihnachten unser traditionelles Weihnachtsbaum schlagen, wo jede Familie kommen kann.
Oh, schön.
Ja, benehmen sich die Leute deutlich besser als im Sommer, wenn die Familie nicht dabei sind. aber das gehört ja auch dazu. Also wir feiern auch heftig ja, das ist eine schöne Sache. Und
so. Aber die kommen ja auch alle von da. Ihr seid ja Produktionsstandort da. Also kommt jetzt keiner aus München. Ihr seid ja alle da beheimatet. Die wohnen da.
Ja, absolut. Ja, okay. Genau. Also wir haben natürlich den Vorteil, dass wir die Stadt Münster vor den Toren haben. Also Münstertechte sind so 10 Kilometer. Mhm. Ja, und wir natürlich auch bei den Architekten und so weiter natürlich auch aus Münster viel ziehen können. Da gibt es eine tolle Uni. Ne? Und Münster ist eine unheimlich lebenswerte Stadt. Ja,
ich kenne es nur vom Tatort. Das sah immer sehr gut aus.
Ja, ne? Also aus Münster wollen die wenigsten wieder weg. Und mit dem Fund können wir natürlich so ein bisschen auch werben. Aber natürlich haben wir auch viele Leute aus dem ländlichen Münsterland. Ne? Also wir sind im Kreis Warendorf. Ja, da sind viele Pferde.
Das habe ich schon mal gelesen, ja. Jetzt, also dein Vater ist 76. Der hat die letzten 10 Jahre ja versucht, alles nicht reinzupressen, was er konnte.
Richtig,
quasi. Ja. Jetzt bist du da im Münsterland. Das ist jetzt auch nicht mehr Berlin. Also auch der Netzwerkgedanke und Co. Das ist ja alles dort ein bisschen anders organisiert. Mit wem tauschen du dich aus? Was ist denn so dein Netzwerk, wo du auch als Unternehmer, als mittelständischer Unternehmer dich organisierst? Wo man dich trifft vielleicht auch?
Ja, das habe ich zum Beispiel gut mitgenommen aus der Berliner Zeit. Ne?
Ja.
Ich habe also zu der Modomoto-Zeit bin ich eingetreten. Es war ein IO-Forum, was aber schon kein IO mehr war. Ja, also ein abtrünniges sozusagen.
Ah.
Ja, und das Forum, das gibt es schon seit 16, 17 Jahren. Ich bin jetzt seit 12, 13 Jahren dabei oder sowas in der Größenordnung. Und das ist mein starkes sozusagen Board of Directors. Ja,
das machst du, das ist wirklich auch, das ist dein Ding, das willst du nicht missen, da nimmst du an den Meetings teil, diese Offenheit, genau. Der Austausch untereinander, das ist genau dein Ding.
Ja, wir sind ja auch alle ein bisschen älter geworden, ne? Das ist wirklich, wirklich auch toll zu sehen. Ne? Also ich kann das immer nur empfehlen, also ich kenne jetzt das EO-Netzwerk nicht in der Tiefe, aber so eine Gruppe zu haben, die natürlich über die Jahre so ein bisschen durchwechselt, aber auch sehr, sehr stark gebunden ist. Und da lebt man tatsächlich dann 6, 7, 8 Leben parallel. Ja, du kennst das ja auch. Mhm. Ja, man weiß sehr viel über die anderen. Man sieht die ganzen, viel Licht und Schatten von allen. Und man geht eben auch durch so ein Leben durch. Ja, von Gründungsphase, Startup, kann ich bei dir pennen, ja, bis heute, wo natürlich auch alle irgendwie ein bisschen weitergekommen sind im Leben. Dann kommen die Kinder dazu und wir passen unser Format dadurch, dass wir nicht an die Jugend gebunden sind, immer mal wieder an. Ja? Mhm. Sind da auch irgendwie resilient geworden und können da Sachen machen, die vielleicht früher nicht so einfach waren.
Es ist sehr ehrlich, ne? Also grundehrlich, und die Leute teilen ja auch so dieselben Schicksale oft oder haben dieselben Herausforderungen. Das ist gut, die meisten haben das eben nicht, gerade in so sehr ländlichen Strukturen, sondern tauschst du dich dann eben mit dem Bauern aus und mit dem, der die Mühle noch da hinten rechts hat und so. Das geht natürlich irgendwie auch, aber im Großen und Ganzen, gerade in der Größenordnung, wie ihr unterwegs seid, das ist ja echt krasser Mittelstand, was mir im Vorfeld erzählt. Also ihr arbeitet ja gerade auf die 100 Millionen Umsatz zu, das ist jetzt auch nicht ganz wenig, ja, das ist ja schon relevant, da irgendwie 300 Familien, die an euch hängen. Das ist schon krass. Hast du externe Hilfe bei dem Unternehmen? Ich glaube, du hast mir vorhin gesagt, du hast eigentlich in jedem Geschäftsbereich einen Co-Geschäftsführer, ne?
Ja, also auf jeden Fall. Manchmal auch mehrere.
Okay, oder mehrere
das,
sogar.
Das haben wir schon ganz gut aufgeteilt. Ja, sonst ging das auch nicht. Gerade auch sowas wie die BM Baulogistik, die wurde prägend von einem externen Geschäftsführer mitgestaltet jetzt die letzten Jahre. Ja.
Habt ihr irgendwas, was ihr extern besetzt, wo du sagst, das ist wirklich externe Hilfe, die wir uns regelmäßig reinholen? Oder sagst du, eigentlich kommen wir mit uns?
Bisher kommen wir noch so ganz gut. Also ich habe momentan, verfolge ich so ein bisschen den Plan, den einen oder anderen auch aus alten Berliner Zeiten, aus alten Berliner Netzwerken, gibt es ja dann auch den, ne, die Lebenswege sind ja oft gleich, dass ich, wenn ich dann irgendwann eine 4 vorne habe und so weiter, dann vielleicht doch mal wieder irgendwie raus aufs Land gehe, ne, und dann versuche ich sie zu locken. Ja? Also ich habe erfolgreich jetzt ein paar alte Weggefährten aus Berlin auch ins Münsterland geholt. Ja?
Okay, das finde ich wichtig. Du suchst gute Leute. Ich weiß ja, dass diesen Podcast sehr unternehmerische Geschäftsführer, Unternehmer, Unternehmerinnen und Co. hören. Wenn jemand sagt, ich kann mir das vorstellen, auch in der Nähe im schönen Münsterland zu leben und habe echt Bock auf eine unternehmerische Herausforderung, du suchst Leute.
Ja, absolut.
Okay.
Ja, also wir haben noch viel vor, glaube ich, soweit es die Rahmenbedingungen zulassen. Mhm. Und dafür suchen wir wirklich Leute in allen Bereichen, auch gerne junge Wilde, aber auch gerne Leute, die sich schon woanders eben ihre Sporen verdient haben. Ja.
Okay.
Bitte melden.
Ja, das werden wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Wir haben diese Sektion Lifehacks. Der Philipp hat ja bestimmt so einen Brief hier bekommen, da steht so drin, hast du irgendein Lifehack als Unternehmer, den du quasi teilen kannst. Eine Regel, ein Lifehack, das können völlig wilde Sachen sein, die auch nicht zwangsläufig mit deinem Kerngeschäft zu tun haben müssen. Aber freue ich mich natürlich auch drüber. Also dein Lifehack, der mir zu eurem Bereich einfallen würde, wäre zum Beispiel den Toilettencontainer, der beheizt sein sollte, im Winter dann auch wirklich zu beheizen und am Strom ranzulassen. Für diesen wahnsinnigen Lifehack hat ein paar tausend Euro gespart.
Ja. Was? Ja, natürlich habe ich das vorher gelesen und mir ein paar Gedanken gemacht und ob ich jetzt irgendwie sowas, ein tolles aus dem Container hergeleitetes Beispiel. Nee, worauf ich gekommen bin, weil mir das unheimlich wichtig ist, ist so das Thema Freundschaften pflegen. Mhm. Ja, ist mir sehr wichtig. Mhm. Ich kann mich an dieser Stelle dann auch direkt bei allen entschuldigen, bei denen ich das nicht so toll schaffe.
Oh, ich auch, da würde ich einspringen, es tut mir leid.
Ja, aber ich gebe mir hoffentlich sichtbar Mühe. Und irgendwie ist mir das, kann ich mich darüber freuen, dass ich eben eigentlich aus jeder Lebensphase irgendwie enge Freunde habe. Ja, aus dem Kindergarten, aus der Schule, aus dem Studium und so weiter und so weiter. Und das ist ein unheimliches Privileg. Und darauf immer wieder zurückzukehren, ne? Und eben jenseits von dem, was jeder so individuell eigentlich macht, ja? Sich irgendwie, ne, gerade wir Kerle, wir machen es uns da ja auch leicht, ne? Hat man sich 2 Jahre nicht gesehen oder nur geschrieben, ja, und dann schließt man halt direkt an der gleichen Stelle wieder an, wo es beim letzten Mal aufgehört hat. Ja, da sind wir ja stumpf. Aber das ist wirklich was, das versuche ich wirklich ernst zu nehmen und zu machen für mich und kann das auch wirklich nur jemandem raten. Ne? Manchmal sehe ich das bei anderen, die das so ein bisschen verpennen und das, glaube ich, ist eine verpasste Chance.
Ich glaube auch, das hilft in jeder Lebensphase, ob es eine gute, eine mittlere oder eine schlechte ist. die Leute um dich rum zu haben, auf die du dich verlassen kannst, ist wirklich cool. Und es macht ja auch Freude. Ich bin am Wochenende aus dem Barbershop mit meinem Sohn rausgelaufen, im schönen Friedrichshagen hier in Berlin, und bin direkt in eine Klassenkameradin aus der Realschule reingelaufen. Und das war ein echt schönes, tolles, positives Gespräch, wo ich gesagt habe, wir müssen uns mal wieder treffen. Das war echt eine coole Zeit. Lass mal gucken, wie wir das organisiert bekommen.
Muss man es halt wirklich machen.
Muss man machen. Aber es war ja eine Dame und die organisiert es bestimmt 10.000 Mal besser als ich. Ich glaube, wir kriegen das hin. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Ja, cool.
So, jetzt hast du ja Produktionsstandort in Deutschland. Muss ich trotzdem die Frage stellen, ich finde es wahnsinnig herausfordernd. Du bist ja nicht der Erste, der hier sitzt, der Produktion in Deutschland hat. Nun baut ihr da ja auch wirklich was. Und ich muss ja trotzdem die Frage stellen, macht es nicht viel, viel mehr Sinn, das, was ihr macht, lieber eine Fabrik in Osteuropa zu kaufen und das da zu bauen? Weil die Leute günstiger sind, der Strom günstiger ist, vielleicht sogar das Baumaterial. Wie gut schaffen ihr das? Also wie kannst du in Deutschland produzieren? Warum geht es euch gut?
Ja, also noch schaffen wir das. Und ich glaube auch daran, dass wenn sich die Rahmenbedingungen nicht noch weiter irgendwie in hohem Maße verschlechtern, dass das auch weiterhin möglich ist. Ja, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir jetzt hier nicht irgendwelche kleinen Teilchen zusammenfummeln, sondern dass wir große Produkte haben. Ne? So ein Modul, der Anteil der Logistikkosten an den Baukosten ist nicht klein. Ne? Ja, also wir haben natürlich am Ende so ein Riesending, und das, wenn das durch vier Bundesländer muss, statt nur durch eins mit vier Genehmigungsverfahren, also für den Transport, dann wird das auch unübersichtlich. Ne? Also da haben wir einen Vorteil, und daran glaube ich auch für uns, ja, dass wir da das insbesondere regional noch weiter machen können. Aber natürlich sehe ich, was in Polen los ist.
Ja, genau.
Ja, natürlich.
Die Polen haben das große Glück, die müssen nicht mehr nach Deutschland. Die haben selber eine starke Wirtschaft. Die können auch deutlich kürzer fahren. Ich hatte letztens den Claudius Mohr von Arbonia hier sitzen. Der macht Türen. Der zweitgrößte Türenhersteller Europas. Und der sagt auch, rate mal, aus welchen Ländern die Türen hier in Deutschland kommen. Da habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich alle aus Osteuropa. Sagt er, nee. Logistik, schon mal versucht, eine Tür zu verschicken?
Ja.
Ist ganz mies in der Logistik.
Ja.
Und auf das Thema zahlt ja auch so ein bisschen ein, ne? Weil je größer das Stückgut, desto kürzer sollten die Wege sein. Und deswegen macht eine Produktion in Deutschland halt Sinn, bevor der 1400 Kilometer zu euch fährt.
Richtig.
Okay, verstanden. Okay. Aber ansonsten ist es natürlich schon so, du hast ja auch gesagt, ich würde lieber im Zweischichtsystem arbeiten. Wir stoßen hier natürlich rein, das hat der Claudius auch erzählt. Der hat nämlich die Fabrik in Erfurt, die größte Türfabrik Europas steht in Erfurt, wusste ich persönlich noch nicht. Er sagt, wenn wir mal Überstunden brauchen oder Zweischicht, das ist ein riesengroßer Verwaltungsakt, das macht keinen Spaß in Deutschland.
Klar, ja, und auch also für den einzelnen Handwerker macht die nächste Überstunde ja auch nicht so richtig viel Spaß.
Nee,
ja,
das auf dem Lohnzettel macht die auch keinen Spaß, ja.
Das ist auf vielen Ebenen stimmen halt einfach die Anreize nicht. Ja. Und ja, ich habe die Hoffnung, jetzt mal etwas eine Ebene darüber gesprochen. Also wenn wir irgendwas sind, dann sind wir in Deutschland in der Lage zu korrigieren. Ja, irgendwann, wenn der Druck da ist. Wir neigen ja auch dazu, und das machen wir ja auch alle momentan, wirklich dann auch sichtbar schlechte Stimmung zu kriegen.
Ja.
Und dann können wir auch umdrehen. Ja. Und ich warte momentan noch so ein bisschen drauf, aber ich habe die Hoffnung noch nicht verloren, dass wir in so gewissen Teilen mal die Kurve kriegen.
Ich würde auch sagen, du kannst langsam zugucken, wie die Gegenstimmen lauter werden. Und auch inzwischen wird es auch wieder diskutiert. Vor 2-3 Jahren wurde ganz schnell mal draufgehauen, dann wurde es nicht mehr diskutiert. Ich finde, inzwischen haben wir schon wieder ein gutes Diskussionsniveau erreicht. Aber ja, diese schlechte Stimmung nehmen wir Deutschen. Wir sind ja auch kein Land des Marketings und der positiven Stimmung.
Ja, umso wichtiger ist das, was du hier machst. Ja, also
vielen Dank.
So hier diese Stimmen nach vorne zu bringen. Ja, mir fällt das jetzt hier auch nicht super leicht als Westfale. Ja, aber ich gehe jetzt auch durch den Schmerz mit dir gemeinsam. Ja, und es ist einfach wichtig, dass wir mehr darüber reden. Ja, dass auch die Unternehmerperspektive. Ja, nicht die ist, die im Tatort dargestellt wird, sondern eben die du hier zeigst. Nämlich, dass das in den allermeisten Fällen, und so sollte man ja immer auf alles gucken, dann doch irgendwie nicht die schlimmsten Menschen sind.
Ich glaube wirklich, wir haben eine ganz, ganz besondere Position auch innerhalb von Europa mit diesem starken Mittelstand. Und die muss man eben ein bisschen pflegen. Also dass Dinge immer sehr kurz gegriffen sind, ne? Unternehmen gehen pleite, dann denken wir alle nur an den Verlust der Arbeitsplätze, das ist auch ein massiver Verlust von Steuereinnahmen. Ne? Mhm. Also diese Kette baut sich leider so, und auch gerade, die baut sich wahnsinnig schnell auf. Und du liest nur Tabaksteuer hoch, Umsatzsteuer hoch. Unsere Antwort ist immer Steuern, Steuern, Steuern. Wir haben ja strukturelle Probleme. Also ne, das Steuern hoch ist für alle schlechter, für alle, die hier wohnen. Also gerade so eine Umsatzsteuer, das ist ein Milliardenaufwand, die umzustellen, durch die Systeme auch durchzugehen. Ich weiß nicht, ob du dich an die letzte Umsatzsteuer erinnerst. Die wurde ja auch noch für ein halbes Jahr erhöht und dann wieder gesenkt. Was für ein Schwachsinn. Das hat Milliarden gekostet im Aufwand.
Ja.
Und das sind sicherlich Themen, wo du immer so denkst, boah, jetzt ist wieder was entschieden worden. Gerade wir in Berlin sind ja auch so Spezialisten mit Mietpreisbremsen und Deckeln und Co. Ich glaube wirklich, das Erste muss sein, um auch die Leute aktiv zu entlasten, wir gehen an Kernthemen ran. Wie versorgen wir Deutschland mit Strom? Letztens saß der Jerome Evans hier, baut für eine Viertelmilliarde Euro ein Rechenzentrum und hat in Frankfurt am Main keinen Strom bekommen. Mhm. Das heißt, egal wie viel Geld du hast und egal, dass Frankfurt am Main auf dem attraktivsten Internetknotenpunkt der Welt sitzt, aktuell kann niemand in dieser Stadt ein Rechenzentrum dort hinstellen und die ganze Welt baut Rechenzentren.
Das ist bitter, ne?
Genau. Das sind so die Themen, wo du wirklich verzweifelst oder wenn hier Podcast-Gäste sitzen und sagen, wir haben ein Unternehmen übernommen, haben neue Maschinen uns hingestellt, braucht einen neuen Stromanschluss im Gewerbegebiet und die Stadt sagt, kümmern wir uns nicht drum, kostet eine Viertelmillion Euro und dann machen die den Standort zu und haben jetzt den Standort verschoben, da sind 10 Leute mehr arbeitslos. Hm. Ich glaube, es muss so ein bisschen unternehmensnah sein. Niemand erwartet, dass der mittelständische Unternehmer beklatscht wird. Aber Fakt ist, er ist aktuell so ziemlich das Einzige, was uns bleibt. Und wir werden mit der Herrscher vom Beamten, die gerade das verwaltet, was sie aufgebaut hat, leider nicht irgendwo hinkommen, wo sich das selber trägt. Wir haben ja keinen Tourismus, also ein bisschen Tourismus, keine Rohstoffe. Deutschland ist ja ein Land der Arbeitenden, der Denkenden. Das nehmen wir uns gerade so ein bisschen und das macht mir eben auch Sorgen. Ich finde es wahnsinnig toll, dass es so Unternehmen wie euch gibt und ihr beweist ja auch, dass es allen gut geht. Ich glaube, keiner von uns beiden hat Probleme damit, Steuern zu bezahlen.
Ja.
Aber wir denken halt schon darüber nach, was löst denn so eine Mehrwertsteuererhöhung aus? Mhm. Ne? Was so eine Tabaksteuererhöhung? Und dann bist du auf einmal wieder da, ja Zucker nein, Tabak ja. Nee, wir haben genug Steuern. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Infrastruktur des Landes wiederherstellen, dass wir eine Autoindustrie haben, dass wir uns selber versorgen können mit Strom und Co. und dass Leute, die Rechenzentren betreiben wollen, die Chance haben, sich hier anzusiedeln.
So, das ist, was ich als gravierendes Problem sehe, ist irgendwie, dass wir einerseits den Leuten so ein bisschen die Liebe für die Marktwirtschaft ausgetrieben haben.
Ja. Ja.
Und auch vergessen haben, immer mal wieder zu erwähnen, dass die eigentlich der Grund ist, warum wir auch eine funktionierende Demokratie haben und warum wir warum wir eigentlich dieses wunderbare Land haben. Und dass wir wirklich versuchen fast, Anreizsysteme nicht zu verstehen.
Mhm.
Ja. Und die Welt und die Marktwirtschaft sind Anreizsysteme, ja. Und und all das, was du gerade erwähnt hast, sind ja eigentlich nur Anreize in die eine oder in die andere Richtung, ja. Und als wäre das was Böses, ja. Es ist einfach eine Naturgewalt. Zeig mir den Anreiz, ich zeig dir das Verhalten. Ja, das ist, das gilt, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn ich weiterhin die Anreize so setze, dass es sich nicht lohnt zu arbeiten, dass es sich nicht lohnt, Unternehmen zu gründen, dass der Stress, den du dir damit ins Haus holst, ja, mit diesem zusätzlichen, diese extra Meile gehen, in Deutschland eben sich nicht so sehr lohnt, dann müssen wir uns nicht wundern. Aber genauso andersrum funktioniert das. Wenn wir die Kehrtwende schaffen, in den Köpfen zuerst und dann das auch auf die Straße bringen, dann geht es auch rapide wieder in die andere Richtung. Denn wir haben ja die Leute, die das alles wollen und können.
Und ihr seid ja auch in einem Bereich, wo, ich meine, Baugenehmigung und Co., du siehst es jeden Tag, dass die Zeitintervalle länger werden, dass Baugenehmigungen, die früher ein halbes Jahr gedauert haben, 2 Jahre dauern. Mhm. Also ich sag mal, auch bei dir ist wahrscheinlich auch so Entbürokratisierung, das Rad wieder ans Laufen bringen, wäre der größte Wunsch, oder?
Wir machen jetzt, wie gesagt, nicht so schrecklich viel Wohnbau, ja, aber Wohnbau und sozialer Frieden sind halt klar. Verwandt, ja, und dementsprechend, da sind wir in so einer schwierigen Situation jetzt irgendwann, ja, wenn wir da nicht wirklich jetzt aggressiv die Kurve machen, und bisher sehe ich es leider noch nicht, ja, dann wird das noch ein bisschen unappetitlicher, ja.
Wir lösen halt das Wohnbauproblem mit einer Mietpreisbremse. Dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat, ist schon wahnsinnig wild und dass dadurch keine einzelne neue Wohnung entsteht, irgendwie auch. Also das ist eben wirklich fraglich. Du hast hier Berlin, ein schönes Beispiel, eine Stadt, die prosperiert, wo du Expats anziehen willst, die sehr gut bezahlt werden, sehr gute Gehälter haben und kannst ihnen keinen Wohnraum geben. Und die Mietpreisbremse ist einfach nur ein riesengroßer verwalterischer Akt. Und jetzt sollst du von 8 Euro kalt Immobilien betreiben. Es ist nicht möglich. Wir machen das seit 20 Jahren.
Ja.
Du kannst für 8 Euro kalt, wenn du eine Immobilie gekauft hast, sie nicht betreiben, wenn du sie gebaut hast, schon mal gar nicht.
Ja.
Das kann jeder errechnen im BWL-Studium, erstes Semester.
Ja, na, da trifft dann halt, da schlägt die Ideologie jede Art von, ja. Wissenschaftlichem Verständnis von, wie handeln denn menschliche Akteure auf allen Seiten.
Ja. Ja. Tausend Dank. Ich habe noch zum Schluss so ein paar Fragen mit schnellen Antworten.
Oha.
Da bin ich mal gespannt. Genau, das kriegen wir aber auf jeden Fall hin. Mal schauen. Du hast ja 3 Unternehmenszweige. Einmal quasi das Containergeschäft, den Modulbau und die Baulogistik. Wenn du dich für eins davon entscheiden müsstest, wofür schlägt dein Herz?
Boah,
gemeine das Frage,
ist,
ich weiß.
Ja, und ich will mich da jetzt auch nicht rauswinden. Dann sage ich natürlich die Keimzelle, das ist das Containergeschäft, was der älteste Unternehmensteil ist.
Also auch nicht was du mit
auf... Ich habe aber alle lieb. Doch,
okay, okay, dann hättest du auch sagen können, ich habe das letzte habe ich ja die Baustelle.
Finde ich
schön. Ihr habt ja auch so ein bisschen M&A gemacht. Also ihr habt ja auch mal eine Firma übernommen, Opportunitäten getrieben,
Asset-Deal
gemacht oder Anlagevermögen.
Genau.
Das heißt, du würdest eine Neugründung, also M&A oder Neugründung ist die Frage? Oder ist es rein Opportunität?
Also aus unserer Perspektive immer Neugründung aktuell.
Okay. Ja. Mhm. Macht ja auch regelmäßig, das passt auch ganz gut. Mhm. Münster oder Berlin?
Inzwischen Münster.
Okay, würdest du auch nicht zurückgehen? Also hast du auch keine Wohnung oder so, keine zweite Heimat?
Nee, hatte ich noch ein paar Jahre die alte Wohnung behalten hier, aber das hat sich dann auch nicht. Ich bin immer bei einem von meinen EO-Kumpels.
Okay, ja. Aber auch ein Lebensphasenthema. Leipzig und Berlin war trotzdem eine geile Zeit zu der Zeit, wo es war, oder?
Nein,
aber
absolut, jetzt, okay. Ja. Heute fühlen wir uns ganz wohl in Münster.
Okay. Ja. Gewinn oder Umsatz?
Gewinn.
Gewinn, sehr gut. Deutschland oder Ausland, auch für Investitionen?
Privat fällt das, glaube ich, schwieriger, aber sagen wir mal, als Unternehmen immer Deutschland.
Okay. Sehr, sehr schön. Also ich muss wirklich sagen, ein wahnsinnig runder Podcast. Ich finde, das, was du machst, ist ganz schön viel, auch in der Breite, das zu erklären, ist gar nicht so einfach.
Ja,
aber
genau.
Hast du mit sehr schön verbildlicht alles irgendwie mitgebracht. Münster, 300 Mitarbeiter in den letzten 10 Jahren sich auch verdoppelt. Also klingt alles nach einer wahnsinnig coolen mittelständischen Story.
Dankeschön.
Tausend Dank fürs Teilen auch von den ganzen Sachen. Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und diese Zurückhaltung auch bei Unternehmern wie dir, ich finde das ja eine Frechheit. Ihr müsst mehr machen. Meine ganz große Bitte, jeder Podcast, der dich anfragt, du bist ein Naturtalent, nimm das bitte mit. Wenn ich das Fernsehen anfange, geh bitte ins Fernsehen.
Oha.
Wenn wir nur so Unternehmer hätten, und wir haben ganz viele davon, die müssen raus, wir müssen die zeigen. Das ist wirklich wichtig.
Fällt nicht leicht, aber Dankeschön. Danke, dass du das ja auch hier machst.
Sehr, sehr gerne. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann natürlich abonnieren, liken und followen. Vergesst nicht, Mittwoch ist und bleibt Mittelstars-Tag. Ich wünsche euch eine wahnsinnig erfolgreiche Woche und sage bis bald.